Liebe Gemeinde, wir feiern heute den zweiten Advent. Bei dieser wunderbaren Weihnachtsdeko darf die zweite Kerze brennen. In zwei Wochen ist schon Weihnachten. Und ich habe heute schon mit einigen Leuten geredet vor dem Gottesdienst. Und die haben mir auch gesagt, ich freue mich so, wenn endlich Ferien sind. Ich freue mich so, wenn endlich Weihnachten ist. Die Kinder können es kaum erwarten, aber auch wir Erwachsenen. Wir freuen uns immer fest auf das Weihnachtsfest. Vielleicht freust du dich, wenn der strenge Dezember endlich durch ist. Wenn du endlich Zeit hast, zum nichts machen, zum gut essen, zum feiern mit deinen Liebsten. Vielleicht freust du dich, einfach ein bisschen zu sein, ein bisschen in den Tag hineinzuleben und nicht einen Termin nach dem nächsten zu haben, gut zu essen und Tee zu trinken, Spiele zu spielen. Vielleicht freust du dich auch, Verwandte endlich wieder zu sehen, die du durchs Jahr durch nicht gesehen hast. Letzte Weihnachten hast du das letzte Mal gesehen. Und jetzt freust du dich, Weihnachten sie wieder zu sehen. Oder vielleicht geht es dir wie mir und du freust dich auf ein besonderes Geschenk. Ich bekomme in diesem Jahr Regenhosen. Und ich muss sagen, tönt nicht speziell, aber ich freue mich fest, weil dann kann ich endlich auch Velo fahren, wenn es regnet und bin nicht plotschnass. Ja, also man freut sich auf die kleinen Sachen im Leben und wir warten darauf, bis in zwei Wochen endlich Weihnachten ist. Meine Mutter hat mir schon Fotos geschickt, sie ist ins Velo-Geschäft gegangen und hat verschiedene Regenhosen anprobiert und mir Fotos geschickt. Also der Effort, den sie macht, ist mehr als ich. Ich habe gesagt, Mama, nimm die günstigsten, die sind alle super. Ja. Oh. Und Weihnachten, wir warten auf die Ankunft von Jesus. Und in unserem Text, den wir gehört haben, ist ein bisschen ein apokalyptischer Text, oder? Da geht es um Weltuntergang. Und da geht es auch ums Warten auf Jesus. Der Petrus, der diesen Brief schreibt, der schreibt auch an eine Kirchengemeinde, an Christen, die aufs Warten, die auf Jesus warten. Aber nicht auf sein erstes Kommen, also nicht auf Weihnachten warten die Leute, sondern auf das zweite Kommen von Jesus. Sie warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und die ersten Christen, die haben in der sogenannten Naherwartung gelebt. Die haben gedacht, Jesus kommt sehr bald wieder. Also Jesus kommt ein paar Monate oder maximal ein paar Jahre, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, wieder zurück. Und dann noch hat vergönnt Monate und die Jahre vergönnt. Und sie denken zurück und Jesus hat doch auch gesagt, er hat doch gesagt, wo er auf der Erde war, wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Also Jesus hat doch gesagt, dass er bald wieder zurückkommt. Wo ist er denn? Und Monat und die Jahre sind ins Land gezogen. Und das Christentum hat sich ausbreitet im Römischen Reich. Aber Jesus ist und ist nicht zurückgekommen. Und sie haben sich aber gefragt, hat Jesus uns vergessen? Haben wir das falsch verstanden? Haben wir etwas falsch gemacht? Wo bleibt denn Jesus? Wir vermissen ihn, wir wollen, dass er wiederkommt, wir wollen, dass er sein Reich endlich anbricht und dass seine Herrschaft endlich aufgerichtet wird. Und er ist und ist nicht gekommen. Und sie haben auch verzweifelt und sich auch gefragt, okay, ist er irgendwie weg? Haben wir das uns alles eingebildet? Und in dieser Situation schreibt der Petrus den Brief. Und er tut die Frage von diesen Leuten adressieren, er tut auf die Noerwartung eingehen. Hat Gott uns vergessen? Haben wir etwas falsch gemacht? Ist Gott irgendwie am Zögern? Und der Petrus schreibt Folgendes, und wir kommen zum ersten Punkt. Gott hat eine andere Zeitmessung. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Und ein Tag sind für Gott wie 1000 Jahre. Gott erlebt Zeit ganz anders wie wir, sagt der Petrus. Er nimmt Zeit ganz anders wahr. Wir Menschen, wir sind ja in der Zeit und ein Stück weit auch unter der Zeit. Wenn ein Moment vorbeigegangen ist, dann kommt er nie mehr zurück. Man kann nicht mehr rückgängig machen, was passiert ist. Zeit fließt linear und unaufhaltsam weiter. Und vielleicht wollen wir darum aus jedem Moment möglichst viel rauspressen. Wir wollen das Maximum aus jedem Tag rausholen. Weil wir können nicht mehr zurückgehen, oder? Was einmal vorbei ist, das ist vorbei. Aber Gott ist nicht unter der Zeit. Gott ist außerhalb der Zeit. Und entsprechend hat Gott keinen Zeitdruck, keinen Stress. Gott kennt Stress nicht. Ein Tag oder 1000 Jahre, für Gott ist das gleich lang. In Bezug auf die Ewigkeit ist das kurz und noch kürzer. Oder? Gott hat hier nicht so einen Zeitdruck, wie wir das haben. Er ist ewig. Er hat schon immer existiert und er wird schon immer existieren. Darum, er nimmt Zeit ganz anders wahr. Er ist vollkommen stressfrei. Und ich weiss nicht, aber in der Vorbereitung hat mich dieser Gedanke zutiefst beruhigt. Ich habe mich gefragt, wenn Gott keinen Zeitdruck hat, wenn Gott keinen Stress hat, warum mache ich mir denn so oft den Stress? Wenn Gott komplett unbeeindruckt von Zeitdruck ist, warum tut mich das denn so stark prägen und einnehmen? Habe ich gedacht, da habe ich noch viel zum Lernen. Und so sagt der Petrus, Gott hat seine Zusage auf keinen Fall vergessen. Gott ist nicht am Rauszögern, die Wiederkunft von Jesus, sondern Gott ist geduldig. Er will warten, dass möglichst viele Menschen zu ihm umkehren können. Er will warten, dass möglichst viele Menschen können an Jesus glauben und ihn kennenlernen können. Gott will, dass noch etwas passiert, bevor Jesus wiederkommt. Auf die Ewigkeit gesehen, ist es genau gleich lang, ob Gott einen Tag wartet oder 1000 Jahre oder 2 oder 3 oder 10.000 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Für uns Menschen ist das eine Riesenzeit. Aber Gott, der den Horizont der Ewigkeit hat, ist das gleich lang. Und für uns ist das schwer zu akzeptieren, weil wir eben so in dieser Zeit inne sind und von dieser Zeit geprägt sind. Für uns ist das nicht einfach. Ich persönlich, ich habe gerne schnelle Lösungen. Ich tue gerne kurz und sachlich über ein Problem diskutieren und dann aber eine Entscheidung treffen und weitergehen. Ich habe gerne, wenn das Leben schnell geht, wenn man vorwärts kommt, wenn man schnelle Entscheidungen trifft und dann am nächsten Ort oder ans nächste Problem herangehen kann. Die Aussage von Petrus, das entspricht nicht dem Naturell, das ist so entgegen von dem, wie ich will leben. Oder? Ich will schnell leben, viel machen, viel sehen. Aber es ist auch etwas Heilsames drin. Der Petrus ermahnt uns, schalt den Gang zurück. Gottes Zeitplan ist anders als dein Zeitplan. Und sein Zeitplan ist vollkommen. Wenn etwas nicht sofort passiert, was du dir wünschst, komm nicht ins Zweifeln, sondern vertraue Gott, dass sein Zeitplan gut ist. Weil manchmal will Gott noch etwas machen, bevor das Resultat kommt. Manchmal will Gott noch etwas in deinem Warten inne wirken. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht ignoriert. Du bist nicht auf seiner To-Do-Liste oder auf seiner Prioritätenliste einfach abgerutscht, sondern Gott will noch etwas wirken, bevor die Lösung kommt. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, der Prozess vom Warten. Der Prozess vom Warten. Der Petrus macht es ganz klar. Warten ist nicht eine passive Beschäftigung. Das ist nicht etwas, wo wir einfach im Ecke sitzen und Däumchen drehen und warten, bis Gott endlich wirkt. Warten ist eine aktive Sache. Wir haben eine aktive Rolle zu spielen. Der Petrus schreibt an die Gemeinde, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass sie ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. In dem Warten auf die Wiederkunft von Jesus sollen wir ein untadeliges Leben führen, ein Leben ohne Makel. Das ist ein hoher Anspruch. Wir sollen uns so verhalten, dass der Tag von Gott, die Wiederkunft von Jesus, jederzeit und bald anbrechen kann. Und ich glaube nicht, dass der Petrus den Mahnfinger will erheben und will sagen, wehe, ihr macht einen Fehler, wehe, ihr lebt nicht perfekt, wehe, ihr seid ganz normale Menschen. Ich glaube, der Petrus will uns erinnern, hey, seid nicht passiv in eurem Warten. Sind aktiv, ihr habt noch eine Rolle zu spielen, ihr habt aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Sind nicht einfach untätig, sind aktiv. Und ich glaube, in unserem Leben, wir warten ja auch auf die Wiederkunft von Jesus. Aber wir warten auch auf andere Sachen in unserem Leben. Warten gehört zum Leben dazu und gehört auch zum Christsein dazu. Vielleicht wartest du auf eine Beförderung in deinem Job. Denkst, ich wäre bereit für mehr Verantwortung, ich wäre bereit für mehr Lohn, ich wäre bereit, Leiter zu werden von einem Team und du wartest drauf und es kommt immer nicht. Vielleicht wartest du auf Gesundheit und denkst, ich bin so lange am Betten für meinen Körper, ich habe Schmerzen oder ich bin krank. Wann kommt endlich die Heilung? Wann greift Gott endlich ein? Vielleicht wartest du auf einen Partner, einen Partner fürs Leben. Vielleicht wartest du auf Kinder und es klappt nicht und es kommen keine. Vielleicht wartest du auf Heilung in Beziehungen, auf Beziehungen zu deinen Freunden, zu deinen Eltern, die zerbrochen sind, wieder heil werden. Es gibt so viele Sachen, wo wir immer wieder darauf warten, wo wir hoffen, dass Gott eingreift. Und ich kann heute Morgen nicht versprechen, dass dein Warten bald zu Ende ist. Ich kann nicht versprechen, dass Gott deine Gebete erhört und genau das wird passieren, was du hoffst. Aber ich kann dir heute Morgen versprechen, dass Gott in deinem Warten am Wirken ist. Dass er an dir und in dir etwas verändert. In deinem Warten, wenn du das zulässt, dann tut Gott dich in eine Tiefe hineinführen. In eine grössere Reife. In eine Demut. In eine Dankbarkeit. In eine Standhaftigkeit im Glauben. In ein grösseres Vertrauen zu ihm. Ich will nicht zynisch klingen. Ich weiss, warten ist manchmal extrem schwer und unangenehm. Warten ist manchmal brutal. Und darum will ich das auch nicht leicht sagen, was ich jetzt sage, sondern vorsichtig. Aber ich glaube, manchmal ist der Prozess vom Warten, was dort passiert, vielleicht genauso kostbar oder kostbarer als das Resultat, das wir bekommen. Manchmal ist, was Gott wirkt in unserem Warten, was er in uns verändert, fast wertvoller als das Resultat, das er uns noch schenkt, als die Antwort auf unsere Gebete. Ich habe es mal so gehört in der Predigt. Antworten, wo wir darauf warten, sind Antworten mit Charakter. Gebete, die direkt erhört werden, die machen nichts mit mir. Du denkst, ich danke Gott für das neue Velo oder für meine Regenhose. Aber wenn ich darauf warte und schon fünfmal durch den Regen gefahren bin mit dem Velo und nass geworden bin und habe darauf warten, dann verändert das etwas in mir. Es macht mich dankbarer. Es macht mich vielleicht beständiger. Es macht mich vielleicht demütiger. Antworten, die wir darauf warten, sind Antworten, wo unseren Charakter verändern, wo Gott an uns wirkt. Ich glaube, manchmal denken wir, Gott wirkt erst, wenn die Antwort auf unsere Frage kommt. Aber ich glaube, Gott wirkt viel mehr im Prozess vom Warten, wo die Antwort noch nicht da ist. Und das ist aber herausfordernd. Und es ist für uns eine Challenge, dann unser Herz ihm zu öffnen und zu sagen, was immer du willst machen, Gott, ich will es von dir empfangen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir dort viele, viele Menschen, die zuerst durch eine Zeit vom Warten durch sind, bevor Gott durch sie gewirkt hat. Ich will nur ganz kurz zwei erwähnen. Der Mose ist der Erste, der in den Sinn kommt. Der Mose wächst ja als Prinz auf in Ägypten, aber er ist impulsiv, er ist cholerisch. Und wenn er eine Ungerechtigkeit sieht, bringt er den Sklaventreiber um. Und dann flüchtet er und er bleibt 40 Jahre in Moab, in der Wüste. Und ist Schafhirt. Und in den 40 Jahren hören wir nichts von Mose. Aber nach diesen 40 Jahren, wo Gott ihm im Dornbusch begegnet, dort sehen wir, der Mose hat eine Veränderung durchlaufen. Er ist ein demütiger, reifer Leiter, der vor den Pharao tritt, der für Gott einsteht und wo das Volk aus Ägypten rausführen kann. Der Mose hat die Veränderung durchlaufen, aber es sind 40 Jahre gewesen, wo wir nichts hören, wo der Mose sich vielleicht selber gefragt hat, ist es das gewesen mit meinem Leben? Ist das vorbei? Ende ich hier irgendwo in der Wüste als Schafhirt? Aber es war die Zeit vom Warten gewesen. Und die zweite Person, die in den Sinn kommt, passend zum Advent, Maria. Maria, die durch den Dornenwald gelaufen ist. Sie bekommt vom Engel die Verheißung, du wirst den Sohn Gottes gebären. Er wird auf dem Thron von David sitzen. Er wird ewig herrschen. Er wird groß werden. Und dann wird sie wirklich schwanger und tut den Sohn gebären. Und dann passiert lange nichts. Jesus wird 15, 18, 20, wohnt noch daheim, 25, heiratet nicht, oder? Alles sieht gleich aus wie bei allen anderen im Alter. Nur, dass er nicht so selbstständig ist. Er hat keine eigene Familie, er wohnt noch daheim. Wie oft hat erst Maria gebetet, Gott, was ist mit dem Engel, der damals zu mir gekommen ist? Habe ich mir das alles eingebildet? Stimmt das alles gar nicht? Wann passiert das? Wann passiert das, wo du über Jesus prophezeit hast? Habe ich mich geirrt vielleicht? Wie oft hat Maria auch gebetet, Gott, wann passiert das endlich? Das muss für sie auch eine schwere Zeit gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Wir wissen es nicht, es steht nichts, aber ich glaube, es ist nicht spurlos an ihr vorbei. Was ist mit diesen Hirten, die gekommen sind, mit den drei Weisen? Haben die alle nichts zu bedeuten gehabt? Habe ich mich getoschen? Ich glaube, manchmal müssen wir durch den Prozess vom Warten durchgehen und bereit sein für die Antwort. Manchmal können wir die Antwort nur tragen, wenn wir den Prozess vom Warten durchgemacht haben. Weil Gott an uns will etwas verändern. Und so kommen wir zum letzten Punkt, bewusst warten. Wie kann Warten denn gelingen in unserem Leben? Und ich habe drei Gedanken, die ich will teilen. Das erste ist dankbar sein fürs Vorhandene. Warten kann brutal schwer sein. Warten kann frustrierend sein. Wenn man wartet, es passiert nichts. Und es kann die Verzweiflung, es kann die Glauben schmälern, es kann die Vertrauen zu Gott rauben. Darum als Schutzmechanismus, um nicht frustriert zu sein, ist Dankbarkeit etwas vom Stärksten, was man machen kann. Dankbar sein für das, was Gott schon gewirkt hat. Dankbar sein für das, was noch geht in deinem Leben. Dankbar sein für das, was du noch kannst oder was du schon hast in deinem Leben. Das richtet den Blick nicht auf das, was noch nicht ist, sondern auf das, was schon ist. Und es wird dein Herz in eine Position bringen, wo du alles kannst annehmen, was Gott will tun. Wenn du nur auf das schaust, was noch nicht ist, dann verpasst du das, was Gott vielleicht in diesem Moment machen will. Im Predigerbuch in der Bibel heisst es, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Das heisst, wenn wir auf das schauen, was wir wollen, aber nicht haben, dann verpassen wir das, was Gott in dem Moment vielleicht schön gemacht hat, was er in dem Moment will tun. Und Dankbarkeit stellt sicher, dass wir alles empfangen können, was von Gott kommt. Dankbar sein fürs Vorhandene. Und das Zweite ist treu sein im Kleinen. Tu das, was dir anvertraut ist, nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Mach die Aufgabe, die du jetzt hast, möglichst gut. Es ist ein biblisches Prinzip. Wenn man treu ist mit dem, was man hat, wird man mehr bekommen, wird einem mehr anvertraut werden. Du willst eine Beförderung im Job. Der beste Ratschlag, den ich dir geben kann, ist, sei möglichst gut in dem Job, den du jetzt hast. Sei möglichst treu, sei möglichst loyal, sei möglichst gewissenhaft mit dem, was dir jetzt anvertraut ist. Dein Chef oder die Chefin sieht es vielleicht nicht. Dein Chef oder die Chefin will ich vielleicht nicht befördern. Aber Gott sieht es. Und es ist ein Prinzip von Gott, wenn du treu bist mit dem Kleinen, dann wird dir mehr anvertraut werden. Es zieht sich durch viele Gleichnisse von der Bibel durch. Du betest für Erweckung, dass wir mehr sehen von Gottes Reich.
Sei treu mit dem, was dir jetzt anvertraut worden ist. Sei treu mit deiner Kleingruppe, die du leitest. Sei treu mit deinem Gebetstreffen, wo du leitest. Sei treu im Kleinen und Gott wird dir mehr geben. Weil treu sein tut deinen Charakter offenbaren. Sorgfalt mit wenig qualifiziert dich für Verantwortung für viel. Wenn du sorgfältig bist mit einem wenigen, dann qualifiziert dich das für Verantwortung für mehr. So ist es zum Beispiel im Gleichnis vom anvertrauten Geld. Gott gibt drei Diener, oder der Hausherr gibt drei Diener Geld und zwei davon wirtschaften. Und Gott sagt ihnen am Schluss vom Gleichnis, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm ihnen zum Freudenfest vom Herrn. Mit wenig bist du treu gewesen, ich will dir viel anvertrauen. Darum, wenn du am Warten bist, Neumann, sei treu mit dem, wo jetzt die Verantwortung ist. Und der dritte Punkt, sich freuen am Erfolg von anderen. Manchmal wirkt Gott in allen anderen Leben, aber nicht in meinem. Manchmal sieht es aus, als würde Gott in jedem anderen Leben wirken, aber mich hat er vergessen. Vielleicht betet ihr für Kinder als Ehepaar. Und alle in eurem Umfeld bekommen Kinder. Auch die, die es wollen, auch die es nicht wollen, auch die es nicht sollten bekommen. Alle bekommen Kinder. Und du denkst, bei uns klappt es nicht. Oder die Beförderung, du bekommst sie nicht. Aber jemand, den du kennst, in deinem Freundeskreis bekommst, jemand in deinem Hauskreis bekommt eine Beförderung. Und das kann bitter machen. Warum sieht Gott mich nicht? Warum passiert es nicht? Aber ich glaube, sich freuen am Erfolg und am Segen voneinander ist ganz wichtig. Weil wenn Gott im anderen Leben wirkt, dann ist es für mich ein Versprechen, dass er mich auch nicht vergessen hat. Wenn Gott im Leben von meinem Nächsten, von meiner Nächsten wirkt, dann ist es eine Prophezeiung für mich, er hat auch mich nicht vergessen. Er ist auch in meinem Leben am Wirken. Weil Gott hat nur Lieblingskinder. Er tut nicht jemanden bevorzugen und die andere Person schlechter behandeln. Gott wirkt in all unseren Leben. Das heisst, wenn er in einem Leben wirkt, dann ist das ein Versprechen an mich, dass er auch in meinem Leben wirken wird. Weil er tut mich nicht schlechter behandeln als die nächste Person neben mir. Dankbar sein fürs Vorhandene. Treu sein im Kleinen und sich am Erfolg von anderen freuen und Gott darüber loben. Ich glaube, das sind drei Sachen, die wir machen können. Es gibt noch viele andere daneben, aber das sind drei Sachen, die wir machen können, damit unser Warten nicht verschwendet ist, sondern dass wir in diesem Warten alles von Gott empfangen, was er uns schenken will. Und wo immer du am Warten bist, in deinem Leben oder vielleicht im Leben von Freunden oder vielleicht im Leben von Familienmitgliedern, wo immer du am Warten bist, ich wünsche dir, dass du in diesem Warten in Gottes Wirken siehst und erleben kannst. Und was du im Warten geschenkt bekommst, dass das mindestens so kostbar ist, wie wenn deine Gebete erhört werden. Wenn du das bekommst, was du dir wünschst. Ich kann dir nicht versprechen, dass deine Gebete erhört werden. Ich kann dir nicht versprechen, dass du genau das bekommst, was du betest. Aber ich glaube, ich kann dir versprechen, dass Gott dich nicht vergessen hat und in deinem Leben und in deinem Warten am Wirken ist. In diesem Sinn wünsche ich uns in dieser Adventszeit den Blick auf Jesus und offene Herzen für das, was er schenken will. Amen.